Vielleicht denkt ihr, dir das erste Mal in unserem Gottesdienst seid, was ist das für ein Gottesdienst? Kücheneinrichtung, Fettmesser, Halleluja. Jetzt kommt eine ganz normale Predigt, also ihr könnt ganz beruhigt sein. Ganz normal, ja gut, ist auch wieder Definition, aber wir beten mal. Jesus, wir danken dir, dass du lebst, dass du ein alles durchdringendes Leben bist. Und da, wo du bist, Jesus, da kann der Tod sich nicht halten. Das ist wie eine Welle von Leben und das, was tot war, wird belebt. Und du fragst uns heute genau, wie du, ist immer wieder beim Propheten Hesekiel, wie du den Hesekiel gefragt hast, können diese toten Gebeine leben? Kann dieses Meer von Knochen, kann das leben? Ist es möglich, dass etwas, was tot ist, wo nur Knochen sind, ist es möglich, dass sie leben können? Und Herr, wir stimmen mit dir überein und sagen, ja, sie können leben. Da, wo Tod ist, bringst du Leben. Da, wo Sünde ist, bringst du Heiligkeit. Da, wo Hass ist, bringst du Liebe. Da, wo Trägheit ist, bringst du Aktivität, heilige Aktivität. Da, wo Passivität ist, bringst du Aktion. Da, wo blinder Aktionismus ist, bringst du Stille und Ruhe. Herr, wir danken dir für dein Wirken in unserer Mitte. Wir danken dir, dass du mit uns bist und mit uns arbeitest und dass du uns nicht lässt, wie wir sind, sondern dass du uns weiter, weiter, weiter bringst. Danke, Herr. Es steht geschrieben in Sprüche Kapitel 4, dass das Licht der Gerechten heller und heller und heller strahlt bis zur Tageshöhe. Wir befinden uns in diesem aufsteigenden Licht und dieses Licht der Erkenntnis Gottes durch Jesus leuchtet aus uns heraus. Und dem wollen wir uns hingeben, dem wollen wir uns weihen, dem wollen wir dienen, diesem Licht, weil dadurch Gott die Ehre bekommt, weil dadurch der für uns am Kreuz gestorben ist, gepriesen und gelobt wird. Denn der uns zuvor berufen hat, der hat uns auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Halleluja. Danke für diese herrliche Berufung, für diesen herrlichen Ruf. Danke für diese Berufung, die du ausgeteilt hast. Halleluja. Gib uns Ohren zu hören. Gib uns Augen zu sehen. Jesus, wie in deinen Tagen ist es auch heute. Wir können nicht sehen, wir können nicht hören, aber du kannst ein Wunderwerk tun. Du kannst sprechen zu unseren Ohren. Hefata, sei geöffnet, damit wir das Wort Gottes hören, wie wir es vorher nie gehört haben. Dass wir die Geschichten, die wir schon von klein auf kennen, auf einmal zum ersten Mal hören. So wie Paulus, der frisch bekehrt war, sein ganzes Leben lang gebetet hat, aber an diesem einen Tag war das erste Mal, dass er gebetet hat. Wie du es zu Barnabas gesagt hast, sind sie erbetet. Halleluja. Herr, mögen wir in so eine Qualität hineinkommen, in so eine Echtheit, in so eine Tiefe, die seichten Wässer für die Babys verlassen und hineingehen ins Tiefe. Hineingehen in die Reife, hineingehen in die Heiligkeit, hineingehen in dieses Gott bestürmen, in die geistliche Gewalttätigkeit, das, was uns verheißen wurde, an uns zu reißen. Denn in dir, Jesus, ist das Ja und ist das Amen. Alle Verheißungen, die es gibt, sind in dir erfüllt, in dir ist das Ja und das Amen. Oh, danke, Geist Gottes, für deine Gegenwart, danke für deine Lehre. Danke, dass du bei uns bist, dass du uns all das lehrst und uns an all das erinnerst, was Jesus gesagt hat. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Muss ich aufpassen, dass man nicht zu enthusiastisch wird. Wobei das auch manchmal seinen Platz hat. Halleluja. Okay, wir befinden uns immer noch. Der ein oder andere stöhnt vielleicht schon über dasselbe Predigtthema wochenlang. Wir befinden uns immer noch im 1. Mose, Kapitel 32. Wenn du eine Bibel hast, dann tu dir was Gutes und schlag sie auf. Die Predigtreihe, wo heute der vierte Teil dran kommt, ist überschrieben mit dem Titel Gebet, Ringen mit Gott. Und ich mache einen ganz kurzen Abriss um uns zu erinnern, und ich versuche es kurz zu halten, das ist extrem schwer, um uns zu erinnern, um die, die noch keine Predigt gehört haben aus dieser Reihe, die Möglichkeit zu geben, ein bisschen ein Bild davon zu bekommen, worum es hier geht. Wir haben uns um Jakob gedreht die letzten 4 Wochen. Letzte Woche auch, Jürgen, oder? Habe ich so gehört? So? Ja, genau. Also die letzten 4, mit heute 5 Wochen, ging es um Jakob und um seine Begegnung, die er mit dem Herrn hatte. Eine Begegnung, die einzigartig ist in der ganzen Bibel. Er begegnet Gott körperlich und ringt mit ihm. Nur wissen wir, dass Gott nicht möchte, dass wir da in den Wrestling-Ring, ja, wie Donald Trump, in den Wrestling-Ring steigen und uns prügeln mit ihm, sondern, obwohl das auch seinen Reiz hätte, das ist eine Geschichte, die uns eine bildliche Lehre weitergibt. Und Ringen mit Gott bedeutet anhaltendes Gebet. Also nicht ein Abendgebet, Herr, segne die Frau, segne die Kinder und segne den Hund, Amen. Sondern es ist ein Gebet, wofür wir uns Zeit nehmen, wofür wir Zeit investieren, wofür wir Opfer bringen und wo wir für dieselben Anliegen immer wieder beten, immer wieder dranbleiben. Und das ist Ringen mit Gott. So, der erste Punkt war, dass der Ruf in 1. Mose 31, Vers 1 bis 3, der Ruf Gottes, der Anfang ist von jeder Begegnung mit Gott. Und wie wir auf diesen allerersten Ruf von Gott reagieren, das bedeutet alles. Das bedeutet, wie es weitergeht. Du kannst ihn hören und weitergehen. Oder du kannst, manchmal sieht man den Ruf auch, ja. Mose war am Schafehüten und da heißt es, er sah einen Dornenbusch. Er hätte weitergehen können, aber er wandte sich um und da heißt es, er sah genauer hin. Er sieht etwas, wir hören etwas von Gott und wie wir dann reagieren, das entscheidet. Gott ruft Samuel, Samuel, Samuel. Ja, ich stelle mir das immer ein bisschen gruselig vor, ja, im dunklen Raum da, mit dem Heiligtum dort. Und auf einmal hört er eine Stimme, Samuel, Samuel. Und er dachte, es war Eli. Und 3-mal rennt er zu Eli. Immer wieder kommt diese Stimme. Und dann irgendwann klingelt es bei dem Eli und sagt, das ist der Herr, der dich ruft. Und dann, beim 4. Mal, reagiert er auf die richtige Weise und sagt, hier bin ich, Herr, dein Knecht hört. So, der Ruf Gottes ist der Anfang von all dem, was wir mit Gott erleben. Du wirst keine Geschichte in der Bibel finden, wo Menschen etwas mit Gott erlebt haben, die nicht zuallererst einen Ruf hatten von Gott. Die Initiative geht immer von Gott aus. Halleluja. So, ich kann an den Punkten hängen bleiben, das ist furchtbar. Also der 2. Punkt war die Vorbereitung zum Ringkampf, dass wir allen Dingen entsagen. Das war in 2. Mose 32, Vers 23 und 24 und 25. Er nahm alles, was er hatte und ließ es über den Jabbok gingen. Jabbok, das Wort bedeutet ausschütten. Alles, was er hatte, dem hat er entsagt, hat es ausgeschüttet und hat nicht dran festgehalten. Bis es in Vers 25 heißt, Jakob aber blieb allein zurück. Alles, was er hatte, hat er hingeschüttet. Und das ist das, wo Gott uns immer hinführen wird. Das ist der einzige Eintritt in die Nachfolge Jesu. Jesus sagt, so kann niemand mein Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz aufnehmt und allem entsagt, was ihr habt. Ja, und da hatten wir uns das griechische Wort angesehen. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber es bedeutet auf Deutsch übersetzt to say adieu. Also wir sagen adieu. Tschüss. Lebe wohl. Zu allen Dingen, die wir haben. Das heißt nicht, dass wir nichts mehr besitzen, dass wir keine Küche besitzen, aber wir sagen der Küche innerlich bye-bye. Dass wenn der Herr sie nimmt, wenn da was kaputt geht, wenn da jemand, keine Ahnung, jemand flippt aus in der Gemeinde und wendet sich gegen dich oder jemand fängt an, dir übel nachzureden. Du hast deinem guten Ruf schon adieu gesagt. Du hast deinem Stolz schon adieu gesagt. Das ist alles nicht mehr da. Du bleibst allein zurück. Dahin will dich Gott führen. Halleluja. So, der 3. Punkt war, der Ort des Ringkampfes ist die Einsamkeit. Da habe ich jetzt letzte Woche im Urlaub eine gute Bibelstelle gelesen, das können wir mal aufschlagen. Lukas 5, Vers 16. Lukas 5, Vers 16. Er aber, das ist Jesus, hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Jesus hatte die Gewohnheit, sich in einsame Orte zurückzuziehen und zu beten. Besonders dann, wenn alle was von ihm wollten. Du sagst, ja, ich habe keine Zeit zu beten, ich habe so viele Termine. Jesus zwang sich in die Zurückgezogenheit, in die Einsamkeit. Er hielt sich zurückgezogen, um zu beten. Und der Ort, wo uns Gott im Gebet begegnet, ist nicht beim Gebetstreffen, auch nicht der nächste Gottesdienst und schon gar nicht die nächste Konferenz, sondern da, wo du ganz alleine bist. Geh in dein Kämmerlein, schließe die Tür zu und der Gott, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Punkt 4, die Zeit des Ringens, die Nacht und der frühe Morgen. Die Nacht und der frühe Morgen. Ja, da heißt es in Vers 23 und 25, er aber stand noch in derselben Nacht auf und in Vers 25, bis die Morgenröte anbrach. Die Zeit, der Zeitpunkt, wo wir Gott begegnen, durch 95% der Menschen, die gebetet haben in der Bibel, haben das morgens und in der Nacht getan. Wir sind versucht, uns die 5% rauszugreifen und zu sagen, ja, siehste, der Isaak hat am Abend gebetet. Ja gut, das war einer von vielen, aber die normale Zeit, die normale Gewohnheit ist morgens, früh morgens, bevor man irgendetwas anderes macht und in der Nacht zu beten. Das griechische Wort wachen im Neuen Testament steht für freiwillig auf Schlaf verzichten. Ja, sich dem Schlaf zu entziehen und sich zwingen, wach zu sein. Und alle, die, kannst du durch die ganze Kirchengeschichte, Erweckungsgeschichte gucken, alle, die viel bewegt haben im Reich Gottes, egal welcher Bewegung sie angehörten, ob das nun von den Baptisten oder von sonst wo die Leute waren, wo Erweckung gekommen ist, die Gott gebraucht hat, all die, ja, der Ralf, der gähnt erstmal, passend zum Thema, Halleluja, alle die viel im Reich Gottes bewirkt haben, waren Frühaufsteher. Und wir hatten festgestellt, dass es keine Morgenmuffel im Reich Gottes gibt, dass das Lügen vom Feind sind. Auch dieses, ich komme so schlecht aus dem Bett, das sind Lügen vom Feind. Ja, wir haben festgestellt, dass die Schlummertaste eine Erfindung des Teufels ist. Das war ein Witz. Und dass jeder von uns imstande ist, aufzustehen, wenn der Wecker klingelt. Amen. Danke für dieses Amen. Okay, Punkt 5 war, dass Ringen mit Gott die wichtigste Herausforderung ist. Jakob war ein Trickser, ein Lügner, ein Feigling. Ständig auf der Flucht. Ja, vor seinem Bruder auf der Flucht, dass er vom Schwiegervater auf der Flucht ist, kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Aber er war ständig auf der Flucht und hat jede Herausforderung, jede Konfrontation gescheut. Bis auf diese eine. Dem Ringkampf mit Gott ist er nicht weggelaufen, sondern er hat sich Gott gestellt. Und deshalb hat er im ganzen Leben gewonnen. Sein Bruder Esau hat in allen anderen Ringkämpfen in der Familie, ja, in der Familie war Jakob auch ein ziemlicher Versager, in der Familie, im Beruflichen, was es bedeutet, ein Leiter zu sein, war der Jakob überall gepunktet und gewonnen. Aber er hat die Konfrontation mit Gott gescheut. Und deshalb sagt Gott in Malachi Kapitel 1, Esau habe ich gehasst, Jakob habe ich geliebt. Da war eine Qualität da in dem Leben von Jakob, wo er gesagt hat, wenn ich alles verliere, wenn ich überall der Versager bin, die Begegnung mit Gott, die brauche ich. So, wenn du die Begegnung mit Jesus gefunden hast und diese Gebetskonfrontation mit ihm nicht scheust, dann hast du gewonnen. Egal wie oft du durchs Abi fällst oder durch Studium oder egal wie oft dir schlimme Sachen passieren oder du versagst. Du hast gewonnen, wenn du an Gott dran bleibst. Amen. Im Umkehrschluss gilt, wenn du diese Begegnung scheust, dann ist es völlig, Gott völlig wurscht, wie du dastehst im restlichen Leben, ob deine Kinder Doktor werden oder Professor oder ob du ein erfolgreicher Rennfahrer bist oder was auch immer du für Siege erringst im Leben. Es ist egal, wenn du diesen einen Kampf scheust. Du hast verloren. Amen. Das ist vielleicht doch keine so normale Predigt. Okay, und jetzt sind wir zu Punkt 6 gekommen, letzte Woche, um die eigentliche Sache, um die es ging, war das Ringen mit Gott anhaltendes Gebet ist. Das war Punkt 6. Und da hatten wir, das jetzt kommen Unterpunkte, jetzt wird es ganz kompliziert. Und da müssen wir ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen. Wir lesen nochmal Hosea 12, Vers 4 und 5. Hosea 12, Vers 4 und 5. Schon im Mutterschoß hielt Jakob die Verse seines Bruders. Und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Und jetzt beschreibt uns die Bibel, wie dieser Kampf aussah. Er weinte und flehte. Er weinte und flehte zu ihm. In Bethel hat er ihn gefunden und dort hat er mit uns geredet. Er kämpfte mit Gott, indem er weinte und flehte. Dieses Ringen mit Gott bedeutet anhaltendes Gebet. So, warum ringen wir mit Gott? Warum ist es notwendig, mit Gott zu ringen? Es ist so, dass wenn wir Gott kennenlernen möchten, wenn wir anfangen, uns für seine Belange und für das, was er auf dem Herzen hat, zu interessieren, gehen wir ins Gebet. Wir gehen ins Gebet. Eine Frömmigkeit ohne Gebet, ja, gibt's nicht. Ist ein Fantasieschloss. Etwas, was nicht existiert. Du kannst nicht sagen, du glaubst an Gott und betest nicht. Wenn du nicht, und deswegen erkennt man auch, wie echt dein Glaube ist, daran, ob und wie viel du betest. Wenn Gebet sich darauf beschränkt, dass du am Morgen einen Vers aus der Losung liest und dann das Gebet davor liest und dann am Sonntag betest du ein bisschen mehr, dann zeigt mir das, dass du nicht wirklich an Gott glaubst. Dass du nicht wirklich glaubst, dass er ein Interesse an deinem Leben hat. Dass du nicht wirklich glaubst, dass er jeden Tag nach dir fragt. Wie Keith Queen singt in dem einen Lied: If you don't come to me every day, don't bother coming at all. Wenn du nicht zu mir kommst an jedem Tag, dann brauchst du überhaupt nicht kommen. So, ob du wirklich glaubst, ob du wirklich eine Beziehung mit Gott hast, erkennt man daran, ob du betest. Er leuchtet ja irgendwie ein, ja? Ob ich eine Beziehung zu meiner Frau habe, erkennt man daran, ob wir uns kennen, und wie lernt man sich kennen, indem man miteinander redet. Es gibt nichts Schlimmeres als Ehepaare, die nebeneinander herleben. Im Geschäft sehe ich ja öfters mal Ehepaare. Da läuft es manchmal kalt den Rücken runter. Wir wissen, das ist nicht wirklich eine Ehe, was da vonstatten geht. Das ist alles andere. Eine friedliche Koexistenz. Ja. Aber das ist nicht das, was Gott sich mit uns vorstellt. Er möchte uns begegnen im Gebet. Jetzt fragst du vielleicht, ja, warum macht er das denn nicht einfach so? Warum kommt da nicht der Blitz vom Himmel und auf einmal steht er da und dann, wow, jetzt habe ich voll die Begegnung mit Gott. Oder du erinnerst dich vielleicht sogar, ja, als es damals, als ich mich das erste Mal dafür den Glauben entschieden habe, als ich das allererste Mal nach Jesus gefragt habe, da war das so. Die Babychristen werden von dem Lamm getragen. Denen fällt alles viel leichter. Aber Gott möchte nicht, dass du ein kleines Schnuckelputzel-Baby bleibst, sondern er möchte, dass du in die Reife kommst. Stellt euch mal vor, einen 15-Jährigen, der immer noch Windeln trägt und von seiner Mama da gefüttert wird, das würde uns schon seltsam anmuten. Wir würden denken, der hat irgendeine Behinderung, irgendwas scheint da nicht zu stimmen, der ist krank. Noch viel mehr bei einem 20-, bei einem 25-Jährigen. Ja, wir gucken ja jetzt schon komisch, wenn ein 30-Jähriger manchmal noch bei seiner Mama wohnt und wir denken, wir wissen irgendwie, das fühlt sich irgendwie komisch an, das stimmt irgendwas nicht. Ich meine, es gibt Situationen im Leben, wo das vielleicht ab und zu mal zutreffen kann, aber irgendwie in uns drin denken wir, das ist irgendwie seltsam. Weil es normal ist, dass wir mit zunehmendem Alter reifen. Und so möchte auch Gott, dass unser Glaube reift. Und deswegen macht er etwas wunderbar Gnädiges. Er widersteht uns. Ja, ringen mit Gott ist nicht ein, ja, so superheldenmäßig, du kommst rein, machst boom oder wie so Hulk und boxt ihn einfach weg und er fliegt weg und du hast gewonnen, sondern da widersteht dir jemand. Da ist jemand, der fordert dich heraus. Da ist jemand, ich weiß nicht, ob du das schon mal so einen Ringkampf gesehen hast, also was die für Muskeln haben und dann diese lustigen Hosen da. Da geht's um alles. Sie sind in einem Ring und wer zuerst fällt oder erst hinausgekommen ist aus dem Ring, der hat verloren und die geben alles, was sie haben, um den Preis zu gewinnen. Da ist jemand, der will uns besiegen, scheinbar. Gott widersteht uns im Gebet. Wie sieht dieses Widerstehen aus? Erstens, er schenkt uns, also steht alles nicht hier, Halleluja. Erstens, er nimmt das Gefühl seiner Gegenwart weg. Wer kennt das? Er nimmt das Gefühl seiner Gegenwart weg. Was ist los? Gestern, da war noch hier die Herrlichkeit Gottes. Ich habe es gefühlt und dann hatte ich diese herrliche Gänsehaut. Und ich wusste, du bist da, Jesus. Aber er nimmt dieses Gefühl weg. Und das ist der erste Punkt vom Widerstehen. Zweitens, deine Gebetsanliegen gehen nicht in Erfüllung. Er nimmt die Erfüllung deiner Gebetsanliegen. Und du betest scheinbar ins Leere. Und nichts bei dem, wo du gerade dran bist im Gebet, nichts passiert. Das ist ein Widerstehen Gottes. Ein Widerstehen Gottes. Das sind eigentlich die zwei einzigen Dinge, die mir jetzt einfallen. Also ich habe so mit Nummern angefangen. Er nimmt das Gefühl der Gegenwart Gottes weg und er widersteht dir, sodass dass es dir so schwer fällt zu beten, weil du keine Ergebnisse siehst. Und das macht Gott selber. Viele Christen denken, dass das der Feind ist und fuchteln dann rum mit der Bibel und sagen, in dem Namen Jesus. Aber du kannst nicht Jesus mit Jesus binden. Also du kannst nicht im Namen Jesus austreiben, das funktioniert nicht. Gott verfolgt ein anderes Ziel. Gott will nicht, dass es immer leicht für dich ist. Für viele ist das ein völlig neuer Gedanke. Was, mein liebender Papa im Himmel, der mich knuddelt und umarmt und der mir sagt, du bist mein geliebtes Kind, der will nicht, dass es immer leicht für mich ist? Ja, das kann keine Liebe sein. Jeder Vater und auch jede Mutter, es sei denn, sie sind völlig seelisch verblendet, aber sonst jeder Vater weiß, dass es Herausforderungen und Schwierigkeiten und Leiden braucht, damit ein Kind zu einer reifen Persönlichkeit wird. Alles okay, Felix? Okay. Gott gibt uns Schwierigkeiten, damit wir weiterkommen. Wer ist ein Überwinder? Ein Überwinder ist der ein Hindernis überwunden hat. Wir werden nicht Überwinder, indem da so eine gerade flache Strecke, so am besten noch so ein bisschen bergab, wo wir so ganz locker runterspazieren können. Nein, wir werden Überwinder, indem da Hindernisse, Schwierigkeiten, indem da Gegner sind, indem da Herausforderungen sind, die wir überschreiten. Amen. Sie haben ihn überwunden durch die Kraft des Blutes, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wen haben sie überwunden? Den Verkläger der Brüder, den Teufel. Wenn der Teufel nicht wäre, bräuchten wir nicht überwinden. Wenn da Hindernisse, Schwierigkeiten nicht da wären, bräuchten wir nicht überwinden. Aber Gott liegt es so sehr am Herzen, dass wir in die Reife kommen. Gott liegt unsere Heiligung so sehr am Herzen, weil er möchte, dass die Welt da draußen sieht, wie Jesus ist. Und davon war übrigens auch Jesus an sich als Person hier auf der Erde nicht ausgenommen. Der Geist trieb ihn in die Wüste. Ja, wenn jemand treibt, da stehe ich mir immer, ja, weiß nicht, jemand mit einem Stock, der, wenn du zu langsam bist, also psch, der da hinten noch stochert und draufhaut. Sicherlich war das vielleicht anders, aber so stelle ich es mir zumindest vor. Jesus wurde getauft, die Stimme aus dem Himmel, der Heilige Geist kommt auf ihn und als nächstes der Heilige Geist treibt ihn in die Wüste. Und da hat er 40 Tage, ja, das ist für mich, keine Ahnung, ein Wunder, 40 Tage nichts gegessen und schließlich hungerte ihn. Wenn du 40 Tage nichts gegessen hast, bist du kurz davor zu sterben. Und dann trat der Feind zu ihm. Der Feind trat zu ihm. Und er hat überwunden, mit den Waffen, die auch uns gegeben sind, den Feind zu überwinden. Und er ist gestärkt aus der Wüste hervorgekommen. Da heißt es, in der Kraft des Heiligen Geistes kehrte er zurück. Halleluja. Und deswegen legt uns Gott so kleine Hindernisse in den Weg. Wenn wir noch am Anfang sind, wenn wir unreif sind, noch im Babystadium, sind das so kleine Hindernisse. Aber je weiter wir gehen, je ernsthafter wir fragen, je ernsthafter wir das Gebet nehmen, je ernsthafter wir nach Gott fragen, ihn kennenzulernen und je ernsthafter wir auch beten für die Verlorenen, desto mehr türmen sich die Hindernisse auf, weil Gott möchte, dass wir wachsen. Und das ist Liebe. Liebe. Der Grund, weshalb Gott uns widersteht, das hatten wir letzte Woche im ersten Unterpunkt. Könnt ihr jetzt A oder 1 oder... Ich lese mal vor, unsere Herzen, oder ich lese mal von Anfang. Gott hält gegen uns und lässt uns nicht zum Durchbruch oder zur Erhörung des Gebetes kommen. Er ringt mit uns. Gott ist immer stärker als wir, aber er möchte, dass wir stehen bleiben, durchhalten, bis wir den Sieg errungen haben. Das macht er mehr wegen uns, denen, die beten, als wegen sich oder der Erhörung des Gebetes. Im Ausharren und Durchhalten passieren verschiedene Dinge mit uns. Erstens, Doppelpunkt, das hatten wir vor 2 Wochen. Unsere Herzen werden gereinigt. Durch den Widerstand wird sichtbar, ob wir das Gebetsanliegen, zum Beispiel Erweckung oder Errettung von Verlorenen, ob wir das wirklich wollen. Das Herz wird gereinigt von allen selbstsüchtigen und selbstherrlichen Motiven. Ja, wir hatten da das Beispiel von der typischen Mutti, die Mutter der Söhne des Zebedeus, die mit ihren Söhnen kam und als Mama vor Jesus niederfiel. Und Jesus hat schon geahnt, irgendwas ist hier faul. So betet die sonst nie so hingebungsvoll. Und hat gefragt, ja, was willst du denn? Ja, mach das, dass meine Söhne zu deiner Rechten und zu deiner Linken stehen in deinem Reich. Und Jesus trifft es auf den Punkt und sagt, du weißt nicht, was du bittest. Du weißt nicht, was du bittest. Du hast keine Ahnung von dem, was du hier erzählst. Und diese Art von seelischen Gebetsanliegen, die sich gut anfühlen, wo wir denken, ja, das ist doch bestimmt auch auf dem Herzen Gottes, die nicht geprüft und geläutert und gereinigt sind durch das Wort Gottes. Solche Gebetsanliegen, die reinigt der Herr aus uns raus. Selbstsüchtige Motive. Jakobus sagt zur Gemeinde im Jakobusbrief, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Nee, lass uns das mal aufschlagen. Hosea Kapitel 4, ehe ich jetzt hier irgendwas verhohne, People. Jetzt muss ich nur den Jakobus finden. Hier ist er. Ihr bittet, Jakobus Kapitel 4, Vers 3. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ja, da kann jemand hingebungsvoll beten, aber da im Kern geht es ihm nur um sich selber. Und das sind Dinge, da widersteht uns Gott von Herzen gern, dass diese Motivationen, diese Lüste, die wir haben, gereinigt werden, geläutert werden. Ja, und immer wenn wir das sollten wir uns regelmäßig stellen, diese Frage. Gott, oder die, anders formuliert, dieses Gebet sollten wir regelmäßig beten. Gott, läutere mein Herz, reinige mein Herz, zeig mir, wie ich das wirklich meine. Weil eines jeden Mannes Weg, steht in Sprüchen, ist recht in seinen eigenen Augen. So wie ich denke, wie ich bin, wie ich handle, das ist richtig. Sonst würde ich es ja nicht machen. Und das ist die Verführung des Stolzes, von der uns der Herr befreien möchte. Er möchte uns zeigen, wie er unser Herz sieht. Und das ist schrecklich schön. Heute Morgen habe ich nur erklärt, dass Gott schrecklich schön ist. Für den einen ist Gott schrecklich, ja, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, für die Sünder. Für die anderen ist Gott herrlich, weil sie wissen, sie sind geheiligt und gereinigt und angenommen und geliebt. Gott ist schrecklich schön. Halleluja. Wenn du heute hier bist und du weißt nicht, ob das für dich schrecklich wäre, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ich kann dich nur ermutigen, suche Gott, suche Jesus, fang an, nach ihm zu fragen, bis du innerlich das Zeugnis hast, dass du weißt, dass du gereinigt wurdest durch das Blut vom Kreuz und ein neuer Mensch bist. Das ist der einzige Weg, den es gibt zur Erlösung. Keine Abkürzung. Gott bewahre, dass wir Abkürzungen nehmen. Über die Mauer steigen, so wie in der Pilgerreise. Okay, jetzt kommen wir zu Punkt 2. In Punkt 6, also 6.2. Warum widersteht uns Gott? Warum ringt Gott mit uns? Weil er möchte, dass wir ihn näher kennenlernen. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, wie so ein Ringkampf aussieht. Ich bin ja nicht so Olympia-begeistert oder sportbegeistert wie vielleicht manch andere. Die haben so einen Ring und dann sind da zwei muskelbepackte Männer. Machen das auch Frauen? Bestimmt gibt es das auch für Frauen. Die sehen dann auch dementsprechend aus. Und die stellen sich gegenüber und dann haken die sich manchmal ein und versuchen sie den anderen umzuwerfen und auf den Boden zu werfen oder raus aus dem Ring zu drängen. Und wer das als erster geschafft hat, der hat gewonnen. Ist also eine Sportart mit extremer Körpernähe, mit Körperkontakt. Das ist ja eher so eine Männersprache, weil das so dieses Rangeln, ich habe erst gestern mich mit Gerd auf dem Spielplatz gerangelt und gerungen. Halleluja. Jonathan lacht bestimmt gerade oben, weil er auch mal mein Opfer war. Und diese Enge, diese Nähe, diese Art von Beziehung, dass wir so nah miteinander sind, das wünscht sich Gott. Ringen mit Gott bedeutet Nähe zu Gott. Wir haben vor anderthalb Wochen im Grundlagenseminar darüber gesprochen, was ewiges Leben ist. Lasst uns mal Johannes Kapitel 17 aufschlagen. Die meisten sehen das als einen zeitlichen Begriff. Ja, ewiges Leben ist das Leben nach dem Tod. Aber das ist nicht das, wie das Wort Gottes das definiert. Kapitel 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben hat überhaupt nichts mit Zeit zu tun, sondern hat etwas mit einer Person zu tun. Es ist kein Quantitätsbegriff, sondern ein Qualitätsbegriff. Es gibt, die jetzt vor anderthalb Wochen hier waren, die werden jetzt die vor anderthalb vier Wochen, für die wird das jetzt eine kleine Wiederholung, aber Wiederholungen sind immer gut. Es gibt verschiedene Formen von Leben. Ein Samenkorn, über das haben wir auch ausführlich gesprochen, ein Samenkorn hat eine Form von Leben, da steckt Leben drin. Aber die Pflanze, die daraus wächst, es hat eine höhere Form von Leben. Ja, wächst bis zu einem Baum. Niemand würde sagen, dass der Baum kein Lebewesen ist. Der Baum ist ein Lebewesen. Aber ein Tier kann sich fortbewegen, kann fressen und so weiter. Das ist eine noch höhere Form von Leben. Und dann kommen wir Menschen. Wir haben eine noch höhere Form von Leben als Tiere. Als Bäume sowieso. Wir können selbst reflektieren, wir können Entscheidungen treffen aufgrund von Nachdenken. Wir sind nicht, normalerweise, nicht Sklave unserer Triebe und unserer, wie sagt man, Instinkte, dankeschön. Sondern wir können objektiv entscheiden, objektiv leben. Und dann gibt es die Engel. Wow, die haben eine höhere Form von Leben, Amen. Die sind unsichtbar, manchmal sichtbar, die können durch Dimensionen reisen, ja, die Ewigkeitsdimension, zurück in unsere zeitliche Dimension und wieder zum Thron Gottes zurück und können fliegen und so weiter. Auf einmal sind da tausende von Engeln und zack sind sie wieder weg. Also eine höhere Form von Leben. Und über den Engeln steht eine noch höhere Form von Leben. Und das ist, was das griechische, im Neuen Testament das griechische Wort Zoe umschreibt. Ein Leben, was seinen Ursprung in Gott hat. Ein Leben, das Gott selber trägt, was er selbst gegründet hat. Aus diesem Leben entsteht jede andere Form von Leben. Es heißt, dass durch den Namen Jesus das ganze Universum gehalten wird. Kolosserbrief. So, Gott hat die höchste Form von Leben, die wir uns vorstellen können. Gott ist über den Engeln. Halleluja. Gott ist der Ewige. Gott ist der Heilige, den wir nicht, der Unerschaffene. Alles ist erschaffen, nur Gott nicht. Und da fängt schon langsam an, so Kopf dann zu rauchen und wir kommen da nicht mehr mit, was aber in Ordnung ist. Diese Form von Leben, diese göttliche Form von Leben, möchte der Herr mit uns teilen. Der Dieb kommt, Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt zu stehlen, zu morden und zu würgen und zu rauben. Ich aber, Jesus, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. So, vielleicht merkt der ein oder andere schon, es geht nicht nur darum, dass wir ein Übergabegebet sprechen und von unseren Sünden vergeben sind und dann so weitermachen wie bisher. Nein, Gott möchte eine Verwandlung, eine Transformation schaffen. Die Bibel nennt das einen neuen Menschen, eine neue Schöpfung. Eine Art von Menschsein, wie sie vorher noch nicht da war. Ich habe das alles nicht geplant. Das ist alles, der Herr sprudelt es aus mir hervor, lässt es raussprudeln. Eine neue Schöpfung, wer in Christus ist, 2. Korinther 4, Vers 17, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Eine neue Menschheit, man könnte sagen ein Übermensch. Ein Mensch, der das Leben Gottes in sich trägt. Halleluja. Ich weiß nicht, wer von euch noch mitkommt, aber es ist so herrlich und so wunderbar, an Jesus zu glauben, in Jesus zu sein. Und dann weißt du, warum Paulus und Petrus und die Propheten, warum die so begeistert waren. Weil es heißt, sie sahen die Verheißung von Ferne. Da hinten ist etwas. Wir können es nicht ergreifen, wir sehen es nur schemenhaft, aber da ist etwas. Und sie begrüßten die Verheißung von Ferne, sagt Petrus. Wir aber ergreifen sie. Wir leben darin. Wir können das schmecken und sehen, wie gut der Herr ist. Wir teilen das Leben Gottes mit Gott. Das ist der Grund, weshalb Jesus überhaupt auf diese Erde gekommen ist. Den Menschen dort hineinzubringen, wo er eigentlich reingehört. In eine Gottesgemeinschaft. Die Engel staunen. Steht geschrieben, die Engel staunen. Sie begehren hineinzusehen, was das für ein Geheimnis ist. Die Engel staunen und können es nicht begreifen, dass Gott selbst Mensch wird, damit alle Menschen Gott ähnlich werden. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Und dieses Leben wird uns nicht zuteil, indem wir da sitzen und warten. Dieses Leben wird auch nicht uns zuteil, das werden viele von euch wissen, indem wir die Bibel lesen, sondern dieses Leben wird zuteil, uns zuteil, wenn wir Gott kennenlernen. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und dieses griechische Wort Gemeinschaft, ja, jeder, der schon länger als ein Jahr in der Gemeinde ist, weiß das, dieses griechische Wort Koinonia bedeutet geben und nehmen, ein Austausch. Und das wünscht sich Gott. Er will uns geben. Und wir sollen ihn empfangen. Und wir sollen all unseren Schmutz, unseren Dreck, unsere Fleischigkeit, unseren Stolz und all das Gute, wo wir denken, dass das gut ist, ihm abgeben. Das bedeutet das Kreuz. Und indem wir ihn kennenlernen, bin ich zu hoch dran? Es ist eigentlich alles ziemlich verständlich, oder? Ich hoffe es zumindest. Der Heilige Geist muss es euch offenbaren und zeigen. Dieses Leben wird uns zuteil, diese Gemeinschaft wird uns zuteil, wenn wir Jesus Christus kennenlernen. Ich habe diese Predigt mal hier, ich habe das mit Flipchart alles aufgemalt. Jesus erkennen, eine praktische Anleitung. Ihr findet das auf unserem YouTube-Kanal. Guckt es euch einfach nochmal an. Jesus erkennen eine praktische Anleitung. Wenn Gott uns widersteht, sind wir ihm nahe. Wir denken, Gott ist weit weg. Aber Gott ist uns ganz nahe. Und er möchte, dass während wir ringen, während wir nicht weiterkommen, während wir an unserem Gebet verzweifeln, dass wir ihn mehr erkennen, dass wir ihn mehr erleben, dass wir mehr schmecken und sehen, wie gut der Herr ist. Es ist einfach, ihr Lieben. Es ist einfach. Es ist nichts Kompliziertes. Jedes Kind kann das tun. Jedes Kind kann Jesus kennenlernen. Ich sehe es selbst bei meinen Kindern in Bad Gandersheim, was die mit den Kindern machen. Halleluja. In einer Einfachheit. Und dann hören wir, dass Noah hat sich in seinem Zimmer Instrumentale, also nichts irgendwie, yeah, komm, jetzt heben, wer ist der Superstar, sondern instrumentale, ganz ruhige Lobpreismusik hat er sich angemacht. Und ich lunsch da so ins Zimmer rein und er liegt auf der Matratze auf den Knien und betet in Zungen. Und ist Jesus nah. Und er sagt, oh komm, lass uns die Musik hören, das ist so eine herrliche Musik. Und er kann Jesus kennenlernen. Wenn das mein 4-jähriger Sohn kann, du kannst es auch. Du kannst Gott begegnen. Das ist nichts Kompliziertes. Das ist nichts für die Superheiligen. Das ist nichts für die, die irgendwie einen theologischen Abschluss haben. Besser, du hast keinen. Der Herr segne alle mit theologischem Abschluss. Thomas ist immer das arme Opfer, den ich hier vorführe. Du brauchst dafür keine Qualifikation. Außer, dass du bereit bist, das zu tun, worüber wir gesprochen haben. Allen Dingen zu entsagen, dem Ruf Gottes gehorsam zu sein. Morgens den Wecker zu stellen, aufzustehen und alleine nach ihm zu fragen. Es ist so einfach, jeder kann das machen. Aber es ist so einfach, kaum einer macht das. Wie wir es schon besprochen haben, Gebet ist Mangelware im Reich Gottes heutzutage. Zumindest in unseren Breitengraden. Gebet ist Mangelware. Wir sehen Gebet als etwas für die Komischen, die irgendwie prophetische Beter sind. Die treffen sich dann bei ihrem Wächterrufgebet, aber eigentlich finden wir die komisch. Das machen die schon, die beten da schon. Gebet ist für jeden von uns. Diese Begegnung mit Gott, sie wartet, er wartet darauf, dir zu begegnen, da wo niemand anders ist. Nicht da, wo dich die Lobpreismusik hochpeitscht und wo ein Prediger sagt, geht's euch gut? Und alle schreien, ja. Und irgendwie glauben sie es eigentlich nicht, aber sie sagen trotzdem ja, weil das sonst komisch wäre. Dort, wo niemand ist, wo dich niemand hochpeitscht, wo niemand dir eine Aufregung gibt, wo niemand dir einen Kick gibt, da begegnest du Gott. Und er wartet so sehr darauf. Jesus betet im gleichen Kapitel, Johannes Kapitel 17, Vater, lass die du mir gegeben hast, bei mir sein. Lass sie bei mir sein. Ich will sie bei mir haben. Ich will sie in meiner Nähe haben. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast vor Anbeginn der Welt. Jetzt muss ich nur gucken, wo das steht. Dann lesen wir es nochmal. Wie spät haben wir es denn? Und das ist ja noch, kann ich ja noch 2 Stunden. Ich weiß es nicht genau, irgendwo in Kapitel 17. Dankeschön. Vater, ich will, dass du das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ich werde gerade an ein Zitat erinnert von Spurgeon. Dominik hat so ein cooles T-Shirt mit Spurgeon drauf. Ich weiß nicht, was das bezwecken soll. Halleluja. Er hat gesagt, es gibt keine Art von Depression. Es gibt keine Art von Depression, die nicht durch eine Hingabe an das Wort Gottes und ans Gebet geheilt werden könnte. Und das ist die Wahrheit. Jeder, der Probleme mit Depressionen hat, ich richte euch nicht, aber jeder, der Probleme mit Depressionen hat, besonders Christen, haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht, haben Gott nicht gesucht, haben erlaubt, dass der Feind hineinkommt in ihr Leben, alle möglichen Lügen zu verstreuen. Sie haben das Buch und den Herrn vernachlässigt. Und deshalb ist die Antwort so einfach. Suche Gott. Suche Gott, begegne ihm, fang an mit ihm zu ringen. Und wenn du merkst, das Gefühl seiner Gegenwart ist da, dann sag nicht, sondern sag, Halleluja, ich weiß ja, David hat es mir in der Predigt gesagt, das ist ein Zeichen. Du willst, dass ich dranbleibe, du willst, dass ich weiter dich lobe, dich preise, weiter mit Bitten und Flehen vor dich komme. Wir lernen Gott näher kennen. Der Ringkampf ist ein Sport mit extremem Körperkontakt. Die Sportler sind ganz nah miteinander und können den Herzschlag und den Atem des Gegners spüren. Diese Nähe wünscht sich Gott. Ja, und den stinkenden Schweiß. Jetzt kommt 6.3. Wenn wir so im Gebet mit Gott ringen, wenn wir ihn suchen und wir merken, da ist ein Widerstand, irgendwann, ich denke, jeder, der sich schon mal ein bisschen in diese Richtung bewegt hat, der weiß das, irgendwann erkennen wir, dass der eigentliche Gegner nicht Gott ist, sondern wir selbst. Dein größter Feind ist nicht der Teufel. Dein größter Feind ist auch nicht deine Schwiegermutter. Ja, in der Versuchung bin ich manchmal. Nein, Quatsch. Halleluja. Dein größter Feind schlummert ganz tief in dir drin. Lass uns mal 1. Korinther, Kapitel 9 aufschlagen. Entschuldige bitte, mein... Ich lese nochmal, 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 26, damit es die anderen auch hören. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Ja, also ein Wettkämpfer, der eigentlich irgendwo lang rennt, wo gar nicht die Bahn ist, die zum Ziel führt, das wäre völliger Quatsch. Würde seine Kraft vergeuden. Einen Boxer, der einfach nur in die Luft schlägt, wäre völliger Quatsch. Das trainiert ihn weder, noch besiegt er den Gegner damit. Er steht euch mal vor, Boxkampf, und der eine steht und schlägt einfach nur in die Luft. Es wäre totaler Quatsch. Und sagt Paulus, so lebe ich nicht. Mein Kampf ist nicht ins Nichts hinein. Und viele Christen leben übrigens so. Sie kämpfen mit dem Nichts. Sie denken vielleicht, es ist der Teufel, aber der Feind lacht sich ins Fäustchen, weil sie ihre Zeit vergeuden mit sinnlosen Proklamationen, mit sinnlosen, ich ziehe die Waffenrüstung Gottes an. Völliger Quatsch. Und dann den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und dann machen sie eine Theateraufführung im Gottesdienst. Das interessiert den Feind und Gott. Null die Bohne. Null die Bohne. Jetzt habe ich was. Halleluja. Okay. Sondern, was ist der Kampf? Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige, um selbst verwerflich werde. Sein Feind war in ihm drin. Und seinen Leib, das heißt sein Fleisch, seine Begierden zu zügeln, sie unter Kontrolle zu haben und dem Heiligen Geist zu erlauben, ihn zu beherrschen. Das war der Feind, das war der Kampf von Paulus. Und das ist auch unser Kampf. Wenn du von diesem Kampf noch nichts weißt, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du noch gar nicht bekehrt bist. Der Kampf mit der eigenen Sünde, mit dem eigenen Fleisch, ist von Anfang an ein realer Bestandteil des christlichen Lebens. Ich weiß noch, wie ich halbes Jahr Christ war und wie ich gelitten habe unter meinem Fleisch, unter meiner Sünde, unter meinen sündhaften Gewohnheiten. Und ich wusste, der Herr will das nicht. Der Herr hat mich gewarnt durch Träume. Ich hatte prophetische Einsichten darin, wie der Herr sieht, das sieht, was ich tue. Und ich habe angefangen zu kämpfen. Und dieser Kampf ist von Anfang an Bestandteil meines christlichen Lebens gewesen und wird auch bis zum Ende Bestandteil sein. Weil, wie du siehst, ich habe meinen Körper immer noch. Ich bin noch nicht entrückt. Und in diesem Körper schlummern die Begierden. Galater Kapitel 5, die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Gekreuzigt. So, wenn wir am Ringen sind mit Gott, wenn wir in dieser Nähe sind mit Gott, wenn uns Gott widersteht und wir wissen nicht, warum es nicht weitergeht, auf einmal sehen wir, Gott möchte uns auf etwas hinweisen, dass diese eine kleine Lieblingssünde in deinem Herzen, dieser Blick auf die Person des anderen Geschlechts, diese Fernsehshow, die du guckst, dieses Handyspiel, was du spielst, was auch immer da der Herr bei dir hervorbringt, das gefällt mir nicht. Und der Herr möchte, dass du frei wirst von deinen Götzen. Er möchte, dass du frei wirst von Sünde. Er möchte, dass du frei wirst von sinnloser, wochenlang, monatelang, jahrelanger Zeitverschwendung. Er möchte, dass du frei wirst, sodass du deine Berufung erfüllen kannst. Er widersteht dir, damit du erkennst, was da in dir drin ist. Lass uns mal Psalm 139 aufschlagen. Das ist so schön, das steht immer auf den Karten und auf den Postern. Du kennst mich, du weißt, wo ich bin und Ehe und so weiter. Und das ist auch schön, auf jeden Fall. Es ist ein Liebeslied von einem Mann, der verliebt war in Jesus. Und das hat er sich aufgeschrieben. Und er war von der Prädestination Gottes, war er völlig baff. Ja, Prädestination. Er war völlig baff und dachte, egal, ob ich aufstehe, du weißt es, ob ich mich hinlege, du weißt es, und nehme ich Flügel der Morgenröte und fliege bis zum äußersten Meer, ganz weit weg auf die andere Seite des Globus, du wärst schon da, du würdest mich erwarten. Jeden Gedanken kennst du und jeder meiner Tage ist in dein Buch geschrieben. So, und dann, woher weiß ich, dass es ein junger, unreifer Mann war? Vers 19. Das ist dann nicht auf den Postern drauf. Ich frage mich, warum. Ach, wolltest du, oh Gott, doch den Gottlosen töten? Und ihr Blutgierigen, weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich herhassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Hast du schon mal ein Poster mit dem Vers gesehen? Mögest du doch den Gottlosen töten? Ja, das beten wir nicht, weil wir wissen, okay. Und dann, was kommt danach? Er hat das vielleicht gerade niedergeschrieben, ich stelle mir das so vor. Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Und dann denkt er kurz nach. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Wenn wir sagen, Herr, erforsche mein Herz, dann bedeutet es nicht, Herr, guck doch mal, was in meinem Herzen ist, sondern dann bedeutet es, Herr, zeige mir, was in mir drin ist. Wenn ich sage, töte den Gottlosen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt wirklich dein Wille war. Herr, erforsche mein Herz. Prüfe meine Gedanken. Prüfe meine Nieren, heißt es ja in den Psalmen. Prüfe mein Herz. Zeige mir doch, wie ich es meine. Denn in unserem Herzen, in unserem Innenleben, da liegt der Hase im Pfeffer da begraben. Jeremia Kapitel 17, ich glaube es ist Vers 4 und 5. Ja, lass es uns mal aufschlagen, wir haben ja Zeit. Jeremia Kapitel 17. Vers 5, nee, nicht Vers 5, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Elberfelder sagt, wer kennt sich mit ihm aus? Ja, das liegt uns irgendwie näher. Wenn wir ein technisches Gerät haben, irgendwie ein Handy und es ist neu, ja, wer kennt sich damit aus? Und so ähnlich müssen wir auch unser Herz sehen. Mein Herz, das ist so trügerisch, so verwinkelt, da ist so viel Tücke dahinter. Selbst wenn ich meine, ich liebe, selbst wenn ich meine, ich bin barmherzig, selbst wenn ich meine, ich bin auf dem Weg der Wahrheit unterwegs. Vielleicht bin ich das ja gar nicht. Trügerisch ist das Herz. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, Vers 10, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Und jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seiner Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Gott prüft unser Herz. Und wenn wir ringen und wir merken, wir kommen in so einen Prüfungsprozess, in so einen Läuterungsprozess, wo auf einmal Dinge in uns hochgeholt werden, von denen wir dachten, die hätten wir schon längst überwunden. Wo auf einmal uns Stolz gezeigt wird, wo wir dachten, da sind wir längst drüber weg. Dann meine Empfehlung an euch, oder die Empfehlung der Schrift, lauf nicht weg. Mach keine Musik an. Auch keine christliche Musik. Fang nicht an, den christlichen Radiosender anzuschalten. Fang auch nicht an, irgendeinen christlichen Film zu schauen. Du musst natürlich unter der Leitung des Heiligen Geistes sein, aber fang auch nicht an, plötzlich, ja, ich muss jetzt mal hier meine Bibellese zu Ende bringen. Nein. Steige ein in das Boot, wo der Herr dich gerade versucht abzuholen. Und er möchte dir eine Rundfahrt, ja. Wir waren im Urlaub auf der Müritz, haben eine Rundfahrt gemacht, eine Stunde, schön kurz, konkret und knackig. Und haben wir so, ja, das ist der Nationalpark, das ist Waren, 20.000 Einwohner. Und er hat uns alles so gezeigt. Und manchmal möchte der Herr uns auf eine Rundfahrt mitnehmen durch unser Herz. Wir werden den Rettungsring nehmen und über Bord springen und schnell wieder an Land kommen. Nein, lauf nicht weg davor. Sage, Herr, dieser heilige Moment, ich merke, du bist hier, tu es. Schocke mich jetzt. Schocke mich nicht erst, wenn ich vor dir stehe, wenn ich tot bin und nicht mehr zurück kann. Schocke mich jetzt. Zeige mir jetzt, was in mir drin ist. Das sind die heiligsten und kostbarsten Momente, wenn ich zurückschaue in meinem Leben. Die schönsten Momente. Weil nur der Sünder braucht Gnade. Haltet euch fern. Ich weiß, ich habe immer mal sowas gesagt, aber haltet euch fern von Lehre, die dieses Wesen Gottes, diesen Dienst des Heiligen Geistes, unsere Herzen zu prüfen und uns zu überführen. Haltet euch fern von Lehre, die das Gegenteil behauptet, die sagt, das hat aufgehört. Wir hier in unserem Kreis, wir denken vielleicht, ja, gibt es solche Lehren? Glaubt jemand so einen Schwachsinn? Ja, sowas gibt es. Nach der Bekehrung hat Überführung aufgehört. Das hat alles für uns nichts mehr zu bedeuten. Gott interessiert sich nicht mehr für Sünde. Sünde ist kein Thema mehr für ihn. Völlig am Wort Gottes vorbei. Völlig. Wenn wir uns nur einmal das Neue Testament gelesen haben, zu wissen, da stimmt irgendwas nicht. Wenn Gott sagt, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Sünde scheint irgendwie ein Thema zu sein für Christen. Und da sind wir wieder bei demselben Ding mit sexueller Reinheit, Unreinheit. Wenn Sünde kein Thema ist, ist Heiligung auch kein Thema. Und ohne Heiligung ist es unmöglich, dem Herrn zu begegnen. Es ist unmöglich, den Herrn zu sehen. So steht es geschrieben, Hebräer Kapitel 12, glaube ich. Halleluja. Aber wir halten an der Wahrheit fest. Ja, eigentlich wollte ich den Punkt 6 heute beenden. Später haben wir es. Ja, nee, das mache ich dann nächstes Mal. Halleluja. Jana, kannst du nach vorn kommen ins Klavier? Lass uns mal jetzt auf dieses Wort, so schwer wie das vielleicht sein mag, oder so herausfordernd wie das sein mag, lass uns eine Antwort finden. Die Predigt ist ein Reden Gottes. Auf dieses Reden Gottes finden wir eine Antwort und diese Antwort führt zu einer Tat. Ansonsten war die letzte Stunde hier völlig sinnlos. Völlig sinnlos. Vielleicht hast du nur einen Satz, der dir jetzt nachgegangen ist, den der Heilige Geist in dein Herz reingebrannt hat. Und du weißt, da hat Gott genau zu mir gesprochen. Ich habe so viel geredet, was nicht in meinen Notizen stand. Das waren garantiert prophetische Botschaften da an einige von euch. Und Gott verlangt danach, jetzt eine Antwort zu hören. Eine Reaktion aus eurem Herzen zu bekommen. Auch diejenigen, die das später nachschauen werden, die jetzt vorm Rechner sitzen oder vom Handy. Finde eine Reaktion in deinem Herzen. Überlege. Gott, was hast du zu mir gesprochen? Was hast du zu mir geredet? Was möchtest du von mir? Wie stehe ich da im Lichte deines Angesichts? Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du uns dienst und dass du uns Jesus vor Augen malst. Mit seinen Feueraugen, mit seinem Verlangen danach, uns zu begegnen. Heiliger Geist, male uns Jesus vor Augen, als den, der am Kreuz hängt, mit einem Verlangen danach, uns nahe zu sein. Ein Jesus, der betet, lass sie bei mir sein, wo auch ich bin. Lass uns Jesus sehen. Wie er das Verlangen hat, mit seinem Volk zusammen zu sein. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist nicht an die Ungläubigen, an die Gläubigen, an die Christen. Ich stehe vor eurer Tür und klopfe an. Lasst mich rein. Lasst mich rein. Jesus, wir sehen dich als den Gott, der ein Verlangen hat. Als den Gott, der eifersüchtig ist. Als den Gott, der uns mit brennendem Eifer liebt. Und du sehnst dich danach, dass wir kommen, dahin, wo du schon auf uns wartest, ins Gebet, in die Begegnung mit dir, in das Verborgene, in die Stille. Du sehnst dich danach, dass wir kommen. Geist Gottes, du weißt genau, wie es jedem Einzelnen, an welchem Punkt jeder Einzelne steht. Und du redest zu den Herzen gerade jetzt. Danke für dein Wirken, Geist Gottes. Danke für dein Wirken, Heiliger Geist. Danke, dass du dich danach sehnst, eine Begegnung mit uns zu haben, uns zu Jesus zu führen. Herr, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo da Hindernisse sind, wo wir beschäftigt waren mit so vielen Dingen, wo wir uns ablenken lassen haben und den Gott, der für uns gestorben ist, vernachlässigt haben. Ich bitte dich, dass du uns offenbarst, wo wir Götzen in unseren Herzen haben, die uns abhalten, dir den wahren Gottesdienst zu geben.